Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm der IFO-Index mit einem deutlichen Kratzer von der zweiten Corona-Welle. Die Firmen in Deutschland sehen die Lage jetzt klar pessimistischer, gleich mehr dazu. Zum Start der Sendung auch ein Thema, das nicht gerade gute Laune verbreitet. Der US-Konzern Merck und das französische Pasteur-Institut, beide steigen aus der Corona-Impfstoffforschung aus. Alle Versuche waren wohl Flops. Und wichtiger noch, wie zuvor schon Pfizer, hat auch der schwedisch-britische Konzern AstraZeneca mitgeteilt, dass er weniger Impfstoff in die EU liefern will als vereinbart. Brüssel ist empört und der Konzern sollte sich heute erklären. Peter Kapern in Brüssel, weiß man, wie sich AstraZeneca geäußert hat?
Nicht en Detail, aber aus Teilnehmerkreisen heißt es, dass das Treffen frustrierend verlaufen sei. Das heißt, dass der Konzern wohl den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt habe. Und man hat die Vertreterin von AstraZeneca in dieser Runde gebeten, doch nochmal mit dem Unternehmen zu überlegen, ob man nicht doch am ursprünglichen Lieferplan festhalten wolle. Und gegebenenfalls wird es heute Abend noch eine weitere Schaltkonferenz geben. Klingt ein wenig wie ein Ultimatum.
Zum Hintergrund. Es gibt einen Vertrag zwischen der EU und AstraZeneca, nachdem der Konzern 300 Millionen Dosen, Impfstoffdosen liefern soll, mit einer Option auf 100 Millionen zusätzliche Dosen. Was weiß man denn überhaupt sonst über diesen Vertrag?
Nicht besonders viel, weil das Unternehmen darauf beharrt, dass die Vertragsinhalte ein Geschäftsgeheimnis sind, das gewahrt bleiben müsse. Was man weiß, ist, dass die EU-Kommission in dem Advanced Purchase Agreement, also in dem Vorababkommen mit dem Unternehmen, eine Menge Geld gezahlt hat, 336 Millionen Euro, damit AstraZeneca seine klinischen Studien durchführen kann und damit AstraZeneca seine Produktionslinien aufbauen kann. Und im Gegenzug hat sich das Unternehmen verpflichtet, sofort mit der Produktion von Impfstoff zu beginnen, sobald die Produktionsstraßen aufgebaut sind. Die Zahlen für das vierte Quartal 2020 und das erste Quartal 2021 sind in dem Vertrag definiert. Und diese Produktion sollte beginnen, auch dann, wenn die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA noch nicht vorliegen sollte, was ja nach wie vor der Fall ist. Und angesichts der Tatsache, dass jetzt AstraZeneca in der vergangenen Woche eine Kürzung der zugesagten Liefermengen angekündigt hat, fragen sich viele Politiker hier auf Seiten der EU, wo sind eigentlich diese Impfstoffe, die AstraZeneca zugesichert hat, im Vorlauf schon zu produzieren.
Nun spricht Brüssel ja schon von einer Vertragsverletzung. Was heißt das? Sieht man da rechtliche Möglichkeiten?
Ja, selbstverständlich sieht man die. Da die seien in dem Vertrag verankert, heißt es. Aber ich glaube, man hat relativ wenig Neigung, jetzt auf Schadenersatz zu klagen oder sowas. Aus Kommissionskreisen heißt es ja, und wenn wir dann nach 3 Jahren einen Prozess gewinnen, dann bekommen wir Schadensersatz zugebilligt. Aber wir wollen kein Geld, wir wollen die Impfstoffe und zwar jetzt. Und deswegen wird massiver Druck auf AstraZeneca ausgeübt. Beispielsweise hat die EU-Kommission heute Nachmittag die Einrichtung eines sogenannten Transparenzregisters angekündigt. Die Details dazu folgen noch, aber das bedeutet, dass jeder, der Impfstoffe exportieren will aus der Europäischen Union, sich zuvor eine Exportlizenz besorgen muss. Diese Lizenz werde es problemlos geben von der EU-Kommission, aber das heißt dann auch, dass jeder einzelne Export von Impfstoffen der Kommission angezeigt werden muss. Das heißt also, die EU-Kommission hat permanent dann den Überblick darüber, welche Impfstoffe die Europäische Union verlassen. Und das ist nichts anderes als eine Vorstufe zum nächsten Schritt auf der Eskalationsstufe, nämlich zum Exportverbot für Impfstoffe, wenn denn hier nicht ein Agreement gefunden wird mit AstraZeneca.
Nun ist es ja so, dass Sie haben das erwähnt, der Impfstoff von AstraZeneca in der EU noch gar nicht zugelassen ist. Wie soll es an der Stelle überhaupt weitergehen?
Die Zulassung soll noch in dieser Woche erfolgen, mutmaßlich am Freitag. Es ist allerdings noch offen, wie umfassend diese Zulassung ist. Wir erinnern uns, dass es da bei den klinischen Studien Unstimmigkeiten, will ich mal vorsichtig sagen, bei AstraZeneca gegeben hat. Es war dann beispielsweise auch unklar, für welche Altersgruppen denn dieser Impfstoff denn wohl zugelassen werden kann. AstraZeneca hat eine bedingte Zulassung beantragt, also keine pauschale. Und nun muss man schauen, welche Bedingungen die EMA formuliert, wenn sie denn welche formuliert. formuliert. Es könnte zum Beispiel sein, dass dieser Impfstoff nur für Menschen unter 65 Jahren zugelassen wird. Aber das ist jetzt eigentlich Spekulation. Das muss man abwarten bis Freitag, wenn die Europäische Gesundheits-, die Europäische Medikamentenbehörde in Amsterdam tagt.
Aus Brüssel war das Peter Kapern. Vielen Dank. Die zweite Corona-Welle war dann doch zu viel. In den Firmen in Deutschland sind die Optimisten nun deutlich in der Minderzahl. Die Stimmung, die das IFO-Institut ermittelt hat, hat sich deutlich eingetrübt. Brigitte Scholz ist dazu.
Im Dezember war die Stimmung noch relativ gut, im Januar aber ist in den Chefetagen wieder Ernüchterung eingekehrt. So ist der IFO-Geschäftsklima-Index deutlich um gut 2 Zähler auf 90,1 Punkte gefallen. Das habe unterschiedliche Gründe, sagt Andrea Scheuerle, Volkswirt der DekaBank.
Bei der Lageeinschätzung dürfte die Verlängerung des Lockdowns die entscheidende Größe gewesen sein. Der ist zwar nicht strenger geworden, aber in die Länge gezogen. Und längere Lockdowns kosten eben auch Wachstum. Das zeigt sich beispielsweise ganz besonders in der Lageeinschätzung des Einzelhandels.
Denn der leidet ja besonders stark. Ähnlich auch andere Dienstleister wie die Gastronomie, aber auch die Transport- und Touristikbranche. Selbst in der Industrie aber sinken nach 8 Anstiegen in Folge die Erwartungen an das zukünftige Geschäft, wobei sich jedoch die aktuelle Lage gegenüber dem Jahresende sogar gebessert hat. Die erhoffte Frühjahrsbelebung könnte nämlich ausbleiben, sorgt sich auch Volkswirt Scheuerle.
Die Mutationen greifen immer stärker um sich und es kann durchaus sein, und das befürchten die Unternehmen, dass längere oder auch strengere Lockdown-Maßnahmen nötig werden könnten. Und tatsächlich gibt es in Europa schon erste Ankündigungen dahingehend. Und die zweite Geschichte ist natürlich, die Impfungen verlaufen schleppender, als es die Unternehmen sich erhofft haben. Verschleppte Impfungen heißt eben auch spätere Öffnung.
Der wesentliche Grund dafür, es gibt noch zu wenig Impfstoff. Aber das sei wenig verwunderlich, sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Das Hauptproblem ist, dass die Europäische Union den Impfstoff sehr spät bestellt hatte. Die Amerikaner, die Israelis hatten schon im Juli bestellt, aber die Europäische Union hat getrödelt, erst im November bestellt. Und wer spät bestellt, ja, der wird auch spät beliefert. Das ist das Hauptproblem.
Es braucht also auch in wirtschaftlicher Hinsicht noch Geduld. So könnte sich das erste Quartal womöglich schlechter entwickeln als das Schlussquartal 2020. Das hängt viel mit Psychologie zusammen, sagt DekaBank-Volkswirt Scheuerle.
Wenn die Konsumenten ihr Vertrauen verlieren, dann werden sie möglicherweise den Geldbeutel noch stärker zumachen. Oder wenn Unternehmen nicht mit schnellen Öffnungen rechnen, dann werden sie Investitionen verschieben. Sie werden auch Investitionen verschieben, wenn die Unsicherheit steigt.
So schlimm wie zu Beginn der Corona-Krise dürfte es wohl nicht werden, hofft Commerzbank-Chef Volkswirt Krämer.
Ich glaube nicht, dass es eine Vollbremsung wie im Frühjahr letzten Jahres geht, weil die Industrie einen konstruktiven Umgang gelernt hat mit Corona. Aber ich persönlich nehme für unsere Prognosen an, dass der Lockdown noch zumindest bis Ende März anhält. Und hoffentlich ist es dann mit den wärmeren Temperaturen ab dem Frühjahr vorbei.
Die Wirtschaft könnte sich dann sehr schnell wieder erholen, weil viel Geld aufs Ausgeben wartet. Das dürfte dann den aktuell darbenden Branchen, also dem Einzelhandel, der Gastronomie und der Tourismuswirtschaft, besonders zugutekommen.
Brigitte Scholtes zum eingetrübten IFO-Index. Im Weltmaßstab gab eine Studie der Entwicklungsorganisation Oxfam Auskunft. Die Pandemie trifft die Armen der Welt ganz besonders. Die soziale Ungleichheit auf dem Globus verschärft sich. Im Weltmaßstab mögen sich die Probleme im reichen Deutschland immer noch überschaubar ausnehmen. Aber auch hier ist es so, Covid-19 schränkt besonders die sozial Schwächeren ein. Hier sind die sozialen und finanziellen Belastungen am gravierendsten. Vor diesem Hintergrund wird nun ein Corona-Aufschlag für Hartz-IV-Bezieher ins Gespräch gebracht. Panayotis Gavrilis dazu.
Mehr Geld und mehr Unterstützung für arme Menschen. Das fordert ein breites Bündnis aus 36 Gewerkschaften, Sozialverbänden, aber auch Umweltschutzorganisationen. Der Deutsche Mieterbund oder die Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie haben den Appell mit unterzeichnet. Konkret sollen die Regelsätze für Menschen, die auf Arbeitslosengeld II und Grundsicherung angewiesen sind, auf mindestens 600 Euro steigen und sie sollen für die Dauer der Pandemie einen pauschalen Corona-Zuschlag von 100 Euro erhalten. Alleinstehende Hartz-IV-EmpfängerInnen bekommen seit Anfang dieses Jahres insgesamt 446 Euro im Monat. Das komme einem armutspolitischen Offenbarungseid gleich, heißt es in dem Aufruf, den auch Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK, unterschrieben hat.
Für Menschen, die Grundsicherung bekommen, reicht das Geld schon heute nicht. Und wenn jetzt noch Extrakosten dazukommen, wie zum Beispiel durch Masken oder Desinfektionsmittel, dann reicht das Geld eben noch weniger wie vorher schon.
Die Jobcenter sollen zudem einmalig die Kosten übernehmen für Laptops und Software, die Kinder und Jugendliche aus Familien mit niedrigen Einkommen brauchen, um von zu Hause aus zu lernen. Eine weitere Forderung, wer die Miete nicht mehr zahlen kann, soll vor einer Kündigung geschützt werden. Ein sogenanntes Mietenmoratorium hatte es im vergangenen Frühjahr für 3 Monate gegeben. Bentele im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio appelliert an die Bundesregierung.
Im Moment ist ganz deutlich, dass für viele Menschen, die eben wenig Geld haben, die Situation immer prekärer und schwieriger wird. Die Menschen mit hohen Vermögen leiden deutlich weniger unter der Corona-Pandemie. Es werden einerseits große Hilfspakete für große Unternehmen geschnürt und genau diese Hilfen brauchen jetzt eben auch Menschen, bei denen es wirklich auch ums pure Überleben, um die Existenz geht.
Unterstützung für die Forderungen der Verbände kommt von Sozialminister Hubertus Heil. Der SPD-Politiker hatte vor wenigen Tagen erst auch für einen Pandemiezuschlag geworben.
Der Schutz von Corona darf aber keine Frage des Geldbeutels sein. Deshalb ist es richtig und notwendig, jetzt zügig einen Zuschuss für Corona-bedingte Belastungen für Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung in den verschiedenen Grundsicherungssystemen zur Verfügung zu stellen.
Wie hoch ein solcher Zuschuss sein könnte, dazu hatte Heil keine Angaben gemacht. Dabei müsse auch die Versorgung mit medizinischen Masken gesichert sein, so Heil. Möglich ist, dass man wie bei älteren Menschen bereits Gutscheine an Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger verteilt, damit diese sich FFP2-Masken in Apotheken holen können. Das ist auch für den CDU-Politiker und Sprecher des Arbeits- und Sozialausschusses im Bundestag, Peter Weiß, denkbar. Von den Forderungen der Sozialverbände, die Regelsätze für Sozialleistungen zu erhöhen, hält Weiß hingegen nichts.
Das ist kein Willkürsystem, wo man einfach was drauflegen kann, sondern das wird sehr genau ermittelt nach einer Einkommens- und Verbrauchsstichprobe und danach werden die Regelsätze festgelegt. Und wenn wir uns darin nicht halten, glaube ich, würden wir für eine große Verunsicherung sorgen, zumal dieses System ja aus Steuern finanziert werden muss.
Was die Corona-Zuschüsse für medizinische Masken angeht, wird man sich laut Regierungssprecher Steffen Seibert schnell beraten und eine Entscheidung fällen. Möglich ist, dass bereits diese Woche zumindest mit einem Beschluss zu rechnen ist. Zu spät, bemängeln einige, da die verschärfte Maskenpflicht bereits ab heute gilt.
Der Bericht von Panayotis Gavrilis und ganz harter Themenwechsel. Jahr für Jahr werden direkt nach dem Schlüpfen millionenfach männliche Küken getötet. Für die hat man keine Verwendung. Gebraucht werden nur die Legehennen. Diese Praxis ist anerkannt tierschutzwidrig, unethisch. Selbst die Geflügelwirtschaft steht nicht mehr dahinter. Trotzdem brauchte es einen jahrelangen Lobbyismus von Tierschutz- und Umweltverbänden, bis es in der vergangenen Woche dazu kam, dass das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf gegen diese Praxis des Kükentötens billigte. Der geht jetzt ins parlamentarische Verfahren. Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt mittlerweile, um das Geschlecht von Küken vor dem Schlüpfen zu erkennen? Wie tierschutzgerecht sind die? Und was bringt der Gesetzentwurf? Angelika Gördes-Giesen dazu.
Ohne Kükentöten mit diesem Aufdruck findet man jetzt schon Eier im Supermarkt. Für sie mussten keine männlichen Küken nach dem Schlüpfen getötet werden. Als erste deutsche Supermarktkette hat Rewe solche Eier im Sortiment. Möglich wurde das durch ein Joint Venture mit der Select GmbH, die ein Verfahren zur Geschlechtsbestimmung der Küken im Ei anbietet, die Uni Leipzig entwickelt hat, so Geschäftsführer Ludger Brillo.
Das heißt, wir machen nur die Geschlechtsbestimmung an fremden Bruteiern. Und diese Tiere werden natürlich aufgezogen in ganz normalen Aufzuchtbetrieben, kommen in ganz normale Legebetriebe. Und diese Legebetriebe liefern dann an Eierpackstellen und Eierpackstellen vermarkten dann diese Eier an den Lebensmitteleinzelhandel.
Das Verfahren beinhaltet 3 Schritte, so Ludger Brillo. Ein Laser brennt ein winziges Loch in die Eischale. Dann wird ein Tropfen Flüssigkeit am dumpfen Ende des Eis aus der Harnblase des Embryos entnommen und der Hormonspiegel festgestellt.
Diesen Tropfen Flüssigkeit, den bringen wir mit einem entwickelten biochemischen Marker zusammen. Und diese beiden Flüssigkeiten reagieren miteinander in der Art und Weise, dass wenn in der Ausgangsflüssigkeit Östronsulfat vorhanden ist, dann färbt sich diese gemeinsame Flüssigkeit in einen hellen Weißton. Und wenn eben kein Östronsulfat drin ist, dann färbt sich diese Flüssigkeit hellblau und wir wissen, es ist dann eben ein männliches Brutei.
In Kiel beim Unternehmen Plantec selektiert man die Bruteier mit einer molekulargenetischen Methode. Auch hier wird aus dem Brutei Flüssigkeit entnommen und dann der Chromosomensatz des Embryos entschlüsselt, erklärt Geschäftsführer Michael Kleine.
Und in dieser Flüssigkeit ist eben schon einiges an Zellmaterial des Embryos vorhanden und die PCR ist eben eine sehr sensitive Methode, dass uns im Prinzip ein Molekül oder eine Zelle ausreicht, um den Nachweis dann zu führen, ob es sich dabei um ein Männchen und ein Weibchen handelt.
Auch die Geflügelbranche versucht, Selektionsverfahren zu finden, zum Beispiel Eier mit speziellen Farbspektren zu durchleuchten. Friedrich Otto Ripke, der Präsident des Zentralverbandes der deutschen Geflügelwirtschaft, sagt, in Tests sei das erfolgreich gewesen.
Wir können spektroskopisch arbeiten, indem wir zum Beispiel die roten Äderchen optisch erkennen. Die bilden sich bei männlichen Eiern etwas früher als bei weiblichen. Und das Spektroskopieverfahren ist deshalb einfach. Es wird durchleuchtet, muss nicht geöffnet werden. Das ist gut, auch nicht angestochen werden, sodass ich glaube, es ist für die Übergangszeit wirklich wertvoll.
Alle Verfahren sollen verhindern, dass männliche Küken nach dem Schlüpfen millionenfach getötet werden. Das Problem ist aber, sie funktionieren erst ab dem 9. Tag nach der Befruchtung. Kükenembryonen sind aber vorher bereits schmerzempfindlich. Tierschützer sehen daher keinen Fortschritt für das Tierwohl. Nora Irrgang vom Deutschen Tierschutzbund.
Also die Verfahren an sich sind nicht das große Problem, aber die dann auch selektiert werden, also die männlichen Embryonen werden ja danach getötet. Und aus dem Grund lehnen wir die Methoden, die nach dem 7. Bruttag durchgeführt werden, grundsätzlich ab.
Im Gesetzentwurf der Bundesregierung ist nun vorgesehen, dass es bis 2024 noch erlaubt sein soll, das Geschlecht von Kükenembryonen nach dem 6. Tag zu bestimmen. Nach diesem Zeitpunkt aber nicht mehr. Select und Plantec erklären auf Anfrage, dass sie ihre Verfahren bis 2024 optimieren können, sodass sie bis zum 6. Tag untersucht werden können. Es gibt aber noch eine Alternative, das Kükentöten zu vermeiden. Unter dem Stichwort Bruderhahn-Initiative werben derzeit Tierschützer und Umweltverbände wie der BUND für die Aufzucht männlicher Küken. Die Geflügelwirtschaft ist skeptisch, denn es fehle ein Markt für dieses Fleisch, da es nicht so zart ist wie die aktuellen Hähnchenfilets, so Verbandspräsident Friedrich Otto Ripke.
Also es ist so, dass die Bruderhahnmast nicht bezahlt wird. Sie kostet etwa zwischen 3,80 Euro und 4,20 Euro pro Bruderhahn. Und solange wir keinen Markt finden, müssen das alles die Legeinhalter bezahlen. Das wird nicht aufgehen langfristig. Wir können in Deutschland auch nicht mehr als 10 Millionen Bruderhähne schlachten pro Jahr. Mehr Kapazität ist für die nicht da.
Diese Einschätzung teilen Umweltschützer und der Deutsche Tierschutzbund nicht. Hahn, Huhn, Ei, die drei gehören für Nora Irrgang zusammen.
Noch eine Rolle spielt, dass es einfach fachlich auch gar nicht so wahnsinnig einfach ist, das umzusetzen, dass sie wirklich gut aufwachsen. Also dass wir nicht die Situation haben, dass die Brütereien, die Eintagsküken dann irgendwo nach Polen kamen und die da unter katastrophalen Bedingungen dann aufgezogen werden und unter schlechten Bedingungen geschlachtet werden, das ist einfach die große Gefahr, die mit diesem Gesetz impliziert ist.
Und mit der Mahnung vom Deutschen Tierschutzbund geht der Beitrag von Angelika Gördes-Giesen zu Ende. Der Weltwirtschaftsgipfel in Davos ist eigentlich ein glanzvolles Treffen der Reichen und Mächtigen in den Schweizer Alpen. In Corona-Zeiten ist er nun geschrumpft auf ein paar digitale Tage. Aber immerhin, die Politprominenz der Welt ist trotzdem dabei. Und zum digitalen Auftakt Chinas Präsident. Karl-Dietrich Meurer hat ihm zugehört.
Skifahrer stapfen durch die Straßen von Davos, wo sich in anderen Jahren während des Weltwirtschaftsforums Limousinen und Shuttlebusse stauten, um die rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ins hermetisch abgeschirmte Kongresszentrum zu bringen. Doch statt Ausnahmezustand herrscht in Davos derzeit Flaute, erklärt Tourismusdirektor Reto Branchi im Interview mit der Agentur Reuters.
Es ist leer. Im Normalfall wären jetzt hier alle Hotels belegt. Auch die Ferienwohnungen wären belegt.
Wegen der Corona-Krise wurde das Weltwirtschaftsforum in diesem Jahr auf Ende Mai verschoben, nach Singapur. Dennoch sollte der angestammte Januartermin nicht ganz ohne Veranstaltung verstreichen, so der Wunsch des Gründers des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab. Rein virtuell diskutieren nun unter dem Titel Davos Agenda Politiker, Topmanager und Vertreter der Zivilgesellschaft über Wege aus der Pandemie. Mit viel Pathos richtete sich Klaus Schwab an die Online-Gemeinde.
Polarization has created the age of disagreement.
Die Polarisierung hat ein Zeitalter der Uneinigkeit geschaffen, in dem die Menschheit Gefahr läuft, zugrunde zu gehen. Jetzt müssen wir zusammenkommen, den Moment nutzen und ein Zeitalter der Zusammenarbeit starten, um eine bessere Welt aufzubauen.
To build a better world.
Der erste große Redner des virtuellen Weltwirtschaftsforums ist eigentlich nicht gerade bekannt für diese Zusammenarbeit und selbst in Handelskonflikte verstrickt. Doch Chinas Präsident Xi Jinping hat genau dies, nämlich Zusammenarbeit, in seiner aus Peking übertragenen Rede gepredigt. Der Multilateralismus ist der Gedanke des 21. Jahrhunderts. In der Zukunft müssen wir an den Grundwerten des Multilateralismus festhalten, wenn wir auf Veränderungen, auf globale Herausforderungen und Bedürfnisse reagieren wollen. Xi Jinping sagte, kein globales Problem könne von einem Land allein gelöst werden. Er warnte, wenn weiter kalte Kriege begonnen würden, dann würde das zu weiteren Krisen führen. Chinas Präsident mahnte eine friedliche Koexistenz der Systeme an, bei gegenseitiger Respektierung von Unterschieden. Vor dem Hintergrund der Pandemie forderte er den Abbau von Handelsbarrieren, Investitionen und technologischen Austausch. Xi Jinping versprach, China werde weiter den CO2-Ausstoß reduzieren und arme Länder im Kampf gegen Covid-19 unterstützen. Überhaupt, die Ungleichheit zwischen entwickelten Staaten und Entwicklungsländern müsse überbrückt werden. Heute wächst die Ungleichheit noch weiter. Es gibt immer größere Unterschiede zwischen dem globalen Norden und Süden. Es sollten mehr Ressourcen für die Entwicklung bereitgestellt werden und die Stimmen der Schwächeren sollten mehr Gehör erhalten. Das passte hervorragend zur Botschaft der Entwicklungsorganisation Oxfam, die wie jedes Jahr vor dem Weltwirtschaftsforum ihren Ungleichheitsbericht vorgelegt hatte. Darin wird beschrieben, dass durch die Covid-Pandemie die Schere zwischen Arm und Reich weiter wächst.
Dietrich Karl Meurer war das und damit zur letzten Sendestation zu Dorothee Holz in den Frankfurter Börsensaal. Über den eingetrübten IFO-Index in diesem Monat haben wir berichtet. Frau Holz, wie war die Reaktion an der Börse?
Ja, die war negativ. Der IFO-Index hat ganz schön eingeschlagen. Hier der DAX ist noch mit Pluspunkten in den Handelstag gestartet. Nach der Veröffentlichung des IFO-Index ging es zunächst langsam, dann aber immer schneller bergab. Kurz vor Schluss steht der DAX 1,5% tiefer bei 13.652 Punkten. Also die Realität ist nicht nur in die Chefetagen zurückgekehrt, sondern auch an den Aktienmarkt.
Und auch in dieser Sendung, es gibt schlechte Nachrichten zum Thema Corona-Impfstoff. Zwei Kandidaten des US-Konzerns Merck haben sich als Flop erwiesen. Das französische Pasteur-Institut teilt mit, es steigt auch wie Merck aus der Impfstoffentwicklung aus. Und entscheidend, AstraZeneca liefert weniger Impfstoff in die EU als versprochen. Kleinen Lichtblick gab es von Moderna. Da haben Tests darauf hingewiesen, dass der Impfstoff von Moderna auch gegen die britische und die südafrikanische Covid-Variante hilft. Alles zusammen, Frau Holz, was tut sich bei den Covid-Aktien?
Naja, die Aktien reagieren sehr unterschiedlich auf diese doch sehr vielfältige Nachrichten. Natürlich sind Besitzer von Merck-Aktien enttäuscht. Die Papiere büßen in New York 1% ein. Moderna liefert das Kontrastprogramm die Nachricht, dass der Impfstoff womöglich auch auf die Mutationen reagiert, schickt die Aktien um 10% in die Höhe. BioNTech-Papiere treten auf der Stelle. Die Aktien des Partners Pfizer legen 1% zu. Und auch bei AstraZeneca gibt es trotz der Produktionsprobleme Kursgewinne von 2%, dass die EU da Druck auf den Hersteller ausübt. Das zeigt zumindest an der Börse keine Wirkung.
Zurück zum DAX. Wo gab es da auffällige Bewegungen?
Ja, auffällig gut läuft es bei Aktien des Pharmakonzerns Merck, des Deutschen wohlgemerkt. Der Immobilienkonzern Vonovia ist an der DAX-Spitze. Und auch nachgefragt sind Aktien von Delivery Hero. Die Angst vor neuen Virusmutationen vor einem noch längeren Lockdown kommt Online-Händlern wie Delivery Hero zugute. Auf den letzten Plätzen finden sich Autoaktien und Papiere des Herstellers von Triebwerken für Flugzeuge MTU.
Und dann blicken wir noch auf Nebenwerte jetzt zum Wochenbeginn.
Da gibt es ebenfalls eine klare Trennung zwischen Corona-Verlierern und Profiteuren. Papiere des Kochbox-Lieferanten HelloFresh heben um 6% ab. In der gesamten Reisebranche sieht es dagegen richtig trüb aus. Lufthansa-Aktien minus 3,2%. Aktien des Flughafenbetreibers Fraport unter Druck. Das setzt sich bei Luftfahrtaktien in Paris, Amsterdam oder London fort. Kein Wunder angesichts drohender innereuropäischer Reisebeschränkungen. Airbus-Aktien auch tief im Minus, 4,5%
geht es darunter. Wie sieht es aus beim Euro unter dem Eindruck all dieser doch eher negativen Nachrichten?
Vor allem der schwächere IFO-Index belastet den Euro. Der Euro sinkt auf 1,2130 $. Bei Anleihen gibt es Kursgewinne. Die Umlaufrendite sinkt um 3 Basispunkte auf minus 0,56%. Und der Goldpreis sinkt auf 1.850 $ die Feinunze.
Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Mit Maya Elmenreich dann am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.